Guten Morgen. Das ist wieder ein herrlicher Tag, so wie gestern, ne? Und so schön kalt. Ach, liebe das. Ihr wisst gar nicht, wenn man so viele Jahre in der Hitze verbracht hat, wie wir in Brasilien, und dann war das auch noch immer so eine feuchte Hitze, da freut man sich auf den Frost. Nun bin ich ja schon über 20 Jahre wieder hier, aber immer wieder dort. Aber ich genieße die Kälte. Ja, ist besser für den Geist, denke ich mal. Ne? Also nicht für den Geist. Der Geist, ich meine jetzt nicht den Geist Gottes, sondern ich meine echt die Fähigkeit zu denken, die Vernunft. Ja, Gott sei Dank, freue mich hier zu sein. Und wir hatten gestern einen sehr interessanten Tag. Und naja, ich lade euch ein, die MP3 zu kaufen. Vielleicht kann sie dem einen und dem anderen ein bisschen helfen. Was da gesagt worden ist, ich habe ein paar Bücher draußen liegen. Ein Buch, das heißt, sind wir denn nicht frei? Sind wir es oder sind wir es nicht? Viele sind es nicht, denken. Ein Buch über Gesetz und Gnade. Gesetz und Gnade. Und es ist interessant, die Leute sagen Gesetz oder Gnade. Nein, Tora, Gesetz, ist ein Ausdruck der Gnade Gottes. Es ist ein Ausdruck dessen, nachdem er uns gerettet hat, wie wir Leben wandeln sollen. Das ist einmalig in der Weltgeschichte. Sicher hatte Hammurabi schon eine gewisse Gesetzgebung gehabt in Mesopotamien, aber das, was Mose gab, war doch einmalig. Es ist außerordentlich. Und das gilt, die Gesetzmäßigkeiten, die wir hier niedergelegt haben, im Alten wie im Neuen Testament, das ist einfach grandios und zeigt uns, wie wir als Menschen im Frieden miteinander leben sollen. Und die Bibel zeigt uns ganz eindeutig, es geht nicht um frommes Tun, es geht nicht um Religiosität, es geht nicht um Frömmigkeitsformen. Es geht darum, den lebendigen Gott so zu erleben, dass unser Herz auf den Nächsten gerichtet ist und wir im Frieden miteinander leben können. So wie das vor Kain und Abels Dilemma war. Das ist wichtig. So, das ist das eine Buch. Das zweite heißt Die Decke, das ist ein schwarzes Buch. Das eine ist ein weißes mit einem roten Fensterchen, das andere ist ein schwarzes mit einem weißen Schleier da drin. Die Decke über Juden und Heiden. Das andere ist ein Buch, was hat Gott wirklich gesagt? Was hat Jesus wirklich gesagt? Schwierige Worte Jesu, besser verständlich. Und ein viertes, das ist von Peter Asmus. Wir waren mal zusammen am Gottesberg am Hakakom auf dem Sinai. Das ist noch auf der israelischen Seite, ganz dicht an der ägyptischen Grenze, ein sehr, sehr interessanter Berg, den man zufällig gefunden hat. Man hat nicht danach gesucht. Und es deutet vieles darauf hin, dass wir es dabei mit dem Berg Sinai, mit dem Horeb zu tun haben. Weil es dort einen Altar gibt, es gibt dort viele Funde. Und der Mosesberg, den wir so kennen, das ist eine byzantinische Tradition. Ziemlich unrealistisch, auch aus verschiedenen Gründen. Schaut es euch an, die Bücher sind nicht teuer. Ich habe die Preise runtergesetzt für dieses Wochenende. Und dann habe ich von der christlichen Botschaft, ich arbeite ja auch mit der christlichen Botschaft in Jerusalem zusammen, das heißt deutscher Zweig in Stuttgart, Jürgen Bühler ist bekannt, ne? Und das Wort aus Jerusalem. Sag mal, ist das gekommen, dieses? Ist nicht gekommen. Das gibt's da nicht. Ja, nichts zu machen, ist okay. Da könnt ihr euch eintragen, wer das Wort aus Jerusalem haben möchte. Das kriegt man umsonst zugeschickt. Und dann gibt es ein kleines Heftchen, das ist Grafted. Das ist für junge Leute, die sich für Israel interessieren. Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, Programmen und so weiter. Israel ist äußerst interessant. Das fantastisch. Also ich habe es immer bedauert, dass ich erst so spät auf den Trichter gekommen bin. Na gut, ich war Missionar in Brasilien. Und als du das vorgelesen hast, von dem LKW und den Einsätzen und Zelt, und da dachte ich, Mensch, Junge, ach, das juckt einen dann doch wieder in den Knochen. Aber dann, das Problem ist, du schaust in den Spiegel und glaubst es nicht, ne? Ja, gut. Ja. Gut. Ja, ich möchte ein Wort lesen aus dem Lukas-Evangelium. Lukas ist ein einmaliger Mann. Lukas, der hat Forschung betrieben und ist über den einzelnen Dingen nachgegangen, die da passiert sind. Lukas 14. Zur Erläuterung, es gibt immer so viele Uns, besonders bei Lukas gibt es sehr viele Uns. Ein Zeichen, dass es auch sehr stark mit dem Hebräischen durchsetzt ist. Aber dann gibt es auch immer wieder diese vielen Abers. Die meisten könnt ihr vergessen. Die brauchen wir nicht. Das ist eine Floskel, eine leere Floskel, eine literarische Floskel. Es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, zu essen, Brot zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Jesus begann und sprach zu den Gesetzesgelehrten und Pharisäern und sagte: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen, und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Der sprach zu ihnen: Wer unter euch, dessen Sohn oder Ochse in einen Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats? Und sie konnten ihm darauf nicht antworten. Als Jesus seine erste Predigt in Nazareth hielt, dann sagt er genau dieses: Der Geist des Herrn ist auf mir, um auch zu heilen, Gutes zu tun, den Menschen zu helfen. Gott ist uns nahe. Durch die Religion, durch Götzendienst und Heidentum haben wir noch immer tief drin, irgendwo in uns, die Vorstellung von Thor, der den Hammer wirft, von diesen Erinnern vielleicht aus dem Griechentum, irgend so was Unheimliches mit Gott. Und wenn wir das Wort Gottesfurcht hören, dann denken wir vielleicht daran, ja, Angst haben vor Gott, vor allen Dingen. Na, wenn wir uns erinnern, wir waren vielleicht Kinder und dann hat man uns gesagt, na, das hat der liebe Heiland aber gesehen. Ne? So ein lieber Heiland ist er dann gar nicht für uns gewesen. Ne? Nein, Gott ist auf unserer Seite. Es ist immer, immer, immer Gottes Absicht gewesen, dem Menschen deutlich zu machen, wie sehr er den Menschen liebt. Es gibt ein Buch im Alten Testament, das ist das letzte in unserer, nach unserer Fassung, Malachi. Malachi heißt eigentlich mein Engel. Möglicherweise hatte der Mann, der das schrieb, einen anderen Namen, denn das Wort Malachi kommt einige Male vor, mein Engel. Und dieses Buch beginnt damit: Ich hab euch geliebt. Und dann führt er in diesem Buch eine Reihe von Dingen an, die im Volk kaputt sind und die geändert werden müssen. Aber es ist doch die Liebe Gottes. Und so offenbart sich, als Jesus kommt, die Liebe Gottes in geballter Kraft. Und was mich bei Jesus so ergreift, ist, dass er in unseren Alltag, in unser Leben reinkommt. Nichts Religiöses. Dieses fromme Zeug, das wir oft an uns haben, ne? Das kennt er gar nicht. Auch durch den hellenistischen Einfluss gab es einen Hang zu einer Gesetzlichkeit, die die Bibel eigentlich gar nicht kennt, im Volk Israel, damals zu der Zeit Jesu. Möglicherweise kommt daher auch das Wort Nomos, Gesetz, ne, statt Tora, statt Lehre. Also dieses Gesetzliche, dieses Religiöse, dieses Frömmelnde, Kirche, all das, Gottesdienst, dieser Block Frömmigkeit, das ist fremd. Es ist so, wie als wenn so ein Virus reinkommt. Das gehört nicht dazu, das gehört nicht zum Leben. Aber Jesus zeigt, ich gehöre mitten in euer Leben hinein. Ich gehöre mitten in dieses Volk hinein. Ich kümmere mich um die einzelnen Leute. Ihr könnt mich anfassen. Von Mose heißt es, er hat das Gesetz gegeben und er hat Gottes Gnade und Güte so reich erlebt. Das Wort Gnade, das wir mit Gnade übersetzen oder mit Güte übersetzen oder Liebe Gottes, das kommt ja im Alten Testament mehr als 245 Mal vor. Muss man sich mal vorstellen. Das hat Mose reichlich erlebt und wenn er dort nach der Sünde mit dem goldenen Kalb da erfährt, Gott ist gnädig und barmherzig und vergibt Sünden und segnet bis ins tausendste Glied. Voller Gnade und Wahrheit. Da gehen die Leute, bohren sich in der Nase und sagen, drei, dritte bis vierte Generation, da müssen wir aber tief bohren, ne? Ob da nicht noch irgendwas vorliegt. Gnade Gottes. Aber Mose war nicht in der Lage, das reinzubringen unter das Volk. Und jetzt kommt Jesus. Und er zeigt, was Gnade ist. Man kann ihn anschauen, man kann ihn erleben. Und das ist einmalig. Er kümmert sich um meine Situation. Er sagt nicht, Leute, ich muss sie euch jetzt alle mal in eine Reihe stellen, schaut alle zum Himmel und freut euch, dass ihr bald in den Himmel kommt. Richtet euch auf den Himmel aus. Macht er nicht. Diese Geschichte ist so richtig typisch für Jesus. Das ist so typisch, er. Ein Mann lädt ihn ein, ein Pharisäer. Ein Sadduzäer hätte das wahrscheinlich nicht getan. Ich habe gestern dargelegt, dass, obwohl die so eine schlechte Presse haben in der Bibel, im Grunde genommen die Pharisäer doch in ihrer Lehre sehr nah am Herrn Jesus dran waren. Ein Mann lädt ihn ein und da gab es so ein paar Typen, die haben auf ihn gelauert, die haben gedacht, na gucken wir mal, was ist das für einer? Denn der hat sie ja, er war eine Persönlichkeit, eine unglaubliche Persönlichkeit. Und dann lauern sie auf ihn, er soll ja Brot essen. Und die Wunder, die Jesus getan hat, die haben sich ja meistens nicht in der Versammlung abgespielt, im Gottesdienst, im zweiten Teil. Sondern das waren alles so spontane Lebenserlebnisse. Das ist fantastisch. Guck, er soll Brot essen, aber da ist ein Mensch, der hat einen dicken Bauch, Wasser in den Beinen, kaputtes Herz. Ja nu, sagt sich Jesus, Essen ist noch nicht dran. Er schaut ihn an. Es war ein Mensch vor ihm. Wenn du eine Not hast, wenn du ein Leid hast, eine Krankheit hast, ein richtiges Elend und dir ist zum Heulen, jungen Leuten ist oft zum Heulen. Ihr wisst, wie das ist, ne? Wir waren mal, ich war auch mal jung, ne? Ich habe alte Bilder, da bin ich noch ganz jung drauf. Ne? So. Und Wir haben uns dann immer zusammengesetzt und uns gegenseitig unser Leid geklagt. Später haben wir das dem anderen Geschlecht gegenüber gemacht, weil die hatten, die Mädchen hatten mehr Verständnis für uns als die Freunde und so, haben wir rausgefunden. Ich kenne das. Aber du bist manchmal so kaputt, ja, so echt so, ne? Ich will nicht diese anderen Wörter hier nehmen, wir sind ja hier eine Kirche. Aber das ist eine Sache, die Jesus total interessiert. Das will er wissen. Du bist mit deinem Leid, du bist mit deiner Not vor ihm. Hast ein Problem, du bist mit deinem Leid vor ihm. Vergiss das nicht. Und wenn du morgen, Montag, aufstehst, zur Arbeit gehst oder zur Schule oder zur Uni oder wer weiß was tust, weißt du, und diese alte Bartwickelmaschine, das Geräusch aus dem Keller wieder kommt, dieser Trott des Lebens, dann denk dran, du bist vor ihm. Dein Leben interessiert ihn. Dann schaut er diesen Mann an. Nichts anderes interessiert ihn. Er kennt ja diese ganzen Typen. Er sagt, darf man Leute am Schabbes heilen oder darf man das nicht? Natürlich darf man. Die großen Weisen hatten gesagt, schon vor Jesus, der Sabbat ist euch übergeben, nicht ihr dem Sabbat. Das hatten die Weisen schon gesagt. Und es war selbstverständlich, dass es sowas gab, aber es gab immer wieder so Leute, die konnten es nicht ernst genug nehmen. Man kann ja nicht ernst genug sein. Ich habe mir die Leute angeguckt, als ich schon ein Kind war. Deswegen wollte ich nie Prediger werden. Ich habe Typen erlebt, ich sag euch. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Bei manchen, da kam hier so das Olivenöl raus aus dem Mundwinkel. Das war schrecklich. Und das waren die Schlimmsten. Ich denke, diese Erfahrung hast du auch gemacht. So im Haus von gläubigen Eltern, da kann man sich so, ja, da kann man Psychologie studieren. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, und du bist der Sohn von Gerhard Krüger? Das sage ich aber deinem Vater. Und so, ne? Jawohl, das haben wir alles erlebt. Ich will es nicht so lange hinausziehen. Dieser Mann, es gibt diese Leute, die haben dann halt ein ganz besonderes Heiligkeitsempfinden. Die haben irgendwelche Komplexe, aber die sind nicht frei. Die sind nicht frei, um den Willen Gottes zu tun. Die meinen, sie müssten sich einschränken durch kleinliche Gebote und Gesetze. Die kann man haben. Sicherlich kann man gewisse Dinge haben, aber die sind nicht heilsentscheidend. So. Und die haben, das war ja, wir haben ja hier so ein Beispiel auch, wo die Jünger so ein paar Körner zerreiben. Oh wei, da war was los, ne? Haben sie den lieben Heiland angegriffen, dass er seinen Jüngern sowas nicht verwehrt. Das war gar keine Arbeit. Das war ganz normal. Das durfte man. Ja, das durfte man wirklich. Aber es gab immer einige, die wollten es ganz heilig machen. Und die sind bis heute nicht ausgestorben. Die haben ganz gewiss noch eine Botschaft an uns. So, ist es erlaubt? Sie schwiegen. Und jetzt kommt es. Was hat Jesus getan? Das ist ein Wort. Und er fasste ihn an und heilte ihn. In der Lutherbibel heißt es, und er ließ ihn gehen. Er fasste ihn an, er heilte ihn und ließ ihn gehen. Puh, das war was. So einfach. Würden wir das doch begreifen? Ein Straßenerlebnis. Ein Erlebnis, du wirst eingeladen zur Nachbarin Geburtstag zu feiern. Und dann siehst du da einen Kranken und sagst, darf ich mit dir beten? Wir machen es nicht. Wir laden ein zum Gottesdienst, dann kommen die bestimmt nicht. Und in der Situation würden wir es ganz gewiss nicht machen, denn wir würden vielleicht beten und es würde nichts passieren, wir könnten uns blamieren. Oh, würden wir doch mit einer größeren Natürlichkeit die Macht unseres Herrn Jesus, die er hat, weitergeben können. Mit einer größeren Freimütigkeit. Freimütigkeit, geistige Souveränität ist das. Das wäre fantastisch. Stell dir mal vor, du bist auf dem Schulhof oder du bist auf dem Universitätsgelände, vielleicht bei einer Vorlesung oder in einem Arbeitsplatz, und dich erfasst das Mitleid mit deinem Mitmenschen und du fasst ihn an und heilst ihn und lässt ihn gehen. Wäre das nicht eine Botschaft an diese Welt? Das will Jesus. Wir kommen in die Gottesdienste und lassen das immer wieder neu vertiefen, was wir schon seit Sonntagsschulkinderzeiten wissen. Und das Wissen darüber ist ja auch nicht sehr extensiver geworden, seitdem wir, ne? Schade. Aber werden wir doch zu Tätern. Die Gaben des Heiligen Geistes sind doch da. Strecken wir uns doch danach aus. Ich habe in einem Land gelebt, in dem das etwas völlig Natürliches ist, für Kranke zu beten. Ich komme in eine Gemeinde, damals 65, die war zerstritten, das waren 20 Leute, drei Parteien. Ich war der Jüngste der Brüder. Oh wei, oh wei. Dann lernte ich da so einige Sachen kennen und Hilde weiß das. Und dann eines Tages werde ich gefragt, so schulmeisterlich, natürlich. Betest du auch für Kranke? Wir beten für Kranke und die werden auch geheilt. Ich gucke mir den Typ an und denke, oh wei. In so einer Situation soll Gott heilen? Wisst ihr? Griechisches Denken. Ich kann damit nicht leben, wenn auf meiner Linie da irgendwie eine Unterbrechung ist. Logisch. Das muss alles stimmen. Ich habe tolle Sachen erlebt. Dann komme ich in das Haus eines Bruders und ich wusste gar nicht, dass das ein Pichelbruder war. Der war im Vorstand. Ja, der hatte das verborgen. Weißt du, was ein Pichelbruder ist? Nein, der hat gepichelt. Hier, so. Ne? Der hat Prozente in den Getränken gehabt, die er runtergeschluckt hat. Das hat er dann verborgen und war ein Riesenheuchler. Und das war echt eine Belastung für die Gemeinde, dieser Mann. Seine Tochter, die hatte sich am Fuß verletzt und hatte jetzt Tetanus. Dann haben wir gebetet und da war der Tetanus weg. Tetanus, Wundstarrkrampf, das ist eine höllische, das ist eine tödliche Krankheit. Ich habe einmal einen Bruder erlebt, einen ältesten Jahre später, der hatte Tetanus an der Hand, musste den Finger abgesetzt bekommen. Und er kriegte diese furchtbaren Krämpfe. Bei dem Mädchen war es noch nicht so weit, noch nicht ganz so weit. Die Lähmungserscheinungen, da waren schon Krämpfe, waren schon Lähmungserscheinungen. Aber bei diesem Bruder war das schon richtig durchgedrungen. Grauenvolle Schmerzen. Und ich fuhr mit meinem Mitarbeiter vom Krankenhaus in die Stadt, um Medikamente zu holen, weil in dem Krankenhaus, in dem wir waren, in dem der Bruder lag, gab es nur noch ein oder zwei Dosen. Und dann fuhren wir halt die 40 Kilometer in die andere Stadt und über Stock und über Stein, und um 5 Uhr nachmittags, kurz vor der Stadt, habe ich im Ohr: Bleib stehen, gebiete dem Gift, den Körper zu verlassen. Ja, warum dann jetzt erst, warum dann nicht vorher bei ihm? Dann habe ich meinem Mitarbeiter gesagt: Komm, wir bleiben stehen. Wir werden jetzt für Erich beten und dem Gift gebieten, damit das Gift den Körper verlässt. Es war ganz am Schluss, er hatte einen Luftröhrenschnitt, es war fast nichts mehr zu tun. Er war ein Todeskandidat. Wir blieben stehen und haben in der Weise gebetet, kommen nachher ins Krankenhaus zurück, das war schon einige Stunden später. Was erleben wir? Die Nonne kommt uns entgegen und sagt: Ich habe eine gute Botschaft. Um 5 Uhr begann ein furchtbarer Kampf auf Leben und Tod. Und seit 5:30 geht es ihm gut. Das war was. Die Voraussetzungen bei verschiedenen Menschen, die ich erlebt habe, als sie geheilt wurden, waren in Bezug auf Heiligkeit und Reinheit des Herzens überhaupt nicht gegeben oder teilweise nur nach meiner Ansicht. Aber was ich bei Jesus finde, ist sein Mitleid. Als Jesus die Frau sieht, die dort ihren toten Sohn begleitet zur Beerdigung, die sagt die Bibel, das hat ihm fast das Herz gebrochen. Sie jammerte ihn. Das heißt also, seine ganze Eingeweide, die waren in Bewegung. Das konnte man sehen. Das hat ihn dermaßen ergriffen, dass diese Frau ihren einzigen Jungen da so verloren hat. Verstehe ich nicht. Grieche würde sagen: Freu dich, der ist im Himmel und du kommst bald hinterher. Und wer hätte so schön trösten können wie Jesus? Gibt es einen, der hätte vielleicht sagen können: Ich kenne den Himmel, ich war dort und es ist herrlich bei meinem Vater, es gibt nichts Besseres. Diese Dimension, die muss uns mal aufgehen. Jesus, der vom Himmel gekommen ist, hilft den Leuten, gesund zu werden, dass sie noch eine ganze Weile auf der Erde leben. Nachher werden sie wieder krank und sterben trotzdem. Ne? Ich finde das so fantastisch. Er heilt oder er ruft diesen Jungen ins Leben zurück und schenkt ihn seiner Mutter und macht ihr eine Riesenfreude. Ist das nicht schön? Etwas Ähnliches wird ausgesagt dort an der Stelle, wo er die Menschen sieht, die haben jetzt tagelang ihm zugehört, haben nichts gegessen oder ihre letzten Reste aufgebraucht, stehen jetzt da. Hätte er jetzt nun so machen können und dann wäre das Hungergefühl weg gewesen. Oder er hätte ja sagen können: Nun, wichtiger als die Leibesspeise ist die Geistesspeise. Fromme Sprüche können wir immer ablassen. Das ist klasse. Da sind wir Meister drin. Nein, Jesus sagt: Gebt den Leuten was zu essen. Und die Bibel sagt, als er das gesehen hat, dass die Leute hungrig waren und nichts zu essen hatten, wie steht da? Ihm brach fast das Herz. Das ist das Wort. Sein ganzes Bauchhirn war in Bewegung. Habt mitleidige Eingeweide sozusagen. Das ist das Wort. Gute Eingeweide eigentlich. Mitleid. Das ist bei Jesus. Dieser Mann war vor Jesus und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Fertig war das. So unglaublich. Und das dürfen wir erleben. Lasst uns von diesem Mitleid selber ergriffen werden für unsere Mitmenschen. Die Welt braucht uns. Wir leben in einer Zeit, in der man sich nicht mehr auf die Krankenkassen, auf die Ärzte und auf die überforderten Ärzte und auf die überforderten Krankenschwestern und Krankenpfleger verlassen kann. Stimmt's nicht? Wie oft hören wir von Missgriffen und diesem und jenem? Wir brauchen den Herrn Jesus und seine heilende Kraft in der Gemeinde. Das brauchen wir. Wie können wir besser trösten und helfen, wenn wir als dadurch, dass wir eingreifen mit Gebet und Vollmacht und Salbung. Dazu sind wir da, als Gemeinde Jesu. Wir sind auf den Nächsten gerichtet. Jesus war auf den Nächsten gerichtet. Ich liebe eine alte Geschichte von meinem Freund, mein väterlicher Freund, Harold Horton hat sie erzählt. Ein Bruder in Amerika, der hatte, er war fast so groß wie ich, aber mehr Luftverdrängung halt. Und der betrieb ein Kinderheim in einer Slum-Gegend. Nun hatte er da so ein armes Kind aufgegabelt, schmutzig, arm, Straßenkind. Und dann tat es ihm so leid um den Jungen und er hat ihn dann genommen, hat ihn selber gewaschen, geduscht, hat ihm neue Kleider gegeben und dann hat er gesagt, oioioi, was hast du denn hier? Puh. Wir müssen mal zum Doktor. Dann sind sie zum Doktor. Der Arzt schaut sich das Kind an und sagt, hören Sie mal, Sie können das Kind nicht in Ihrem Heim aufnehmen, in Ihr Heim aufnehmen. Das geht nicht. Der steckt alle anderen Kinder an. Das ist eine schlimme Krankheit. Naja, er teilt das dem Jungen mit. Sie gehen auf der Straße entlang und sagt zu ihm, du, der Doktor hat gesagt, ich darf dich nicht aufnehmen. Dann sagt der Kleine, aber ich darf doch diese schönen Sachen behalten, die sind so schön warm. Da bricht dem Bruder das Herz und er macht genau das, was Jesus getan hat. Dann nimmt ihn in seine Arme, drückt sie zusammen und sagt, Herr Jesus, voller Liebe. Als der Arzt ihn dann angeschaut hat, den Jungen, da hat er gesagt, selbstverständlich dürfen Sie das Kind aufnehmen. Es war geheilt. Glaubt ihr an sowas? Glauben wir das noch wirklich? Oh, dass wir es doch praktizierten und glaubten. Wir brauchen ein Herz voller Liebe und Mitleid und voller Erbarmen für die Menschen. Wir brauchen dieses Herz voller Liebe und Mitleid und Erbarmen auch für unsere eigenen Geschwister in der Gemeinde. Und wir müssen uns gegenseitig besuchen und wir müssen die Menschen besuchen. Menschen müssen wissen, ich habe jemand für den, der mein Nächster ist. Jesus fragt, als der Samariter einem sterbenden Juden am Wegesrand half. Nun, der Schriftgelehrte hat gefragt, wer ist denn mein Nächster? Jesus fragt ihn nachher, nun, wer war der Nächste dessen, der unter die Räuber fiel? Und dann sagt er, der die Barmherzigkeit tat. Gut, sagt er dann, tu das auch. Das hat Jesus immer getan. Er konnte das sagen. Und das lasst uns auch lernen. Bitte. Bitte. Lasst uns Jesus unter die Menschen tragen. Lasst uns den Menschen nahe sein. Damit erfüllen wir das Evangelium und den Auftrag Gottes. Den Menschen Herr Jesus, wollen wir nochmal aufstehen? Jesus kennt dich. Du bist vor Jesus. So wie dieser Wassersüchtige vor Jesus war, so bist du jetzt vor Jesus. Und er fasst dich an und heilt dich und lässt dich gehen. Natürlich werden wir Griechen, griechisch geprägten Menschen, oft sagen, ja, warum heilt er den und den und den nicht und mich heilt er nicht und den heilt er. Lassen wir das. Aber wir dürfen zu Jesus kommen. Und wir dürfen seine heilende Macht erfahren. Und betet dafür, dass ihr diese heilende Macht auch erlebt für eure Mitmenschen. Jesus kann es tun. Heute Morgen, Herr Jesus, du weißt, wer heute Morgen in einer tiefen Not steckt, wer krank ist, wer Angst hat, er könnte sein Leben verlieren. Du weißt, oh Gott, um Diagnosen, du weißt um alle Dinge, Herr. Aber wir wissen, dass du stärker bist als der Tod. Und dass, obwohl der Himmel auf uns wartet und der Himmel so schön ist, du uns aber noch auf dieser Erde haben willst. Und dass wir leben dürfen, auch auf dieser Erde im Frieden. Heile du, strecke du deine heilende Hand aus. Und du weißt auch, wer heute Morgen tief, tief in seinem Herzen mit einem Problem, mit einer Not nicht fertig wird. O Gott, ich bitte dich, hilf du, dass dein Kind sich an deine Brust wirft und dort die Lösung und die Hilfe findet. Jesus, du weißt um die jungen Menschen. Du weißt, dass gerade junge Menschen oft heimgesucht werden von so vielen Angriffen und Depressionen und ach, all diesen Dingen, die auf sie einstürmen. Das Leben ist noch vor ihnen. Bitte offenbare du dich an ihnen und lass sie stark sein. Hilf du, dass sie begreifen, wir sind für diese Welt da, wir sind für die Menschen um uns herum da. Greif du ein, lass deine Kirche, lass deine Gemeinde, lass deine Kinder das neue Leben und deine Herrlichkeit an die Mitmenschen weitergeben. Hab Dank, o Herr Jesus. Amen.